Okay.
Und Scheiß. Es läuft.
Ja, willkommen zum Netzpolitik-Podcast. Folge, keine Ahnung wie, das sehe ich später. Meine Gäste heute sind Frank Rieger und Konstanze Kurz. Ich bin Hi. Markus Beckedahl.
Guten Tag.
Hallo. Und wir reden über ein Buch, was am 12. April erscheint. Und zwar heißt dieses Buch Die Datenfresser, wie Internetfirmen und Staat sich unsere persönlichen...
Irgendjemand schnauft sehr ins Mikrofon.
So.
Atme du mal durch die Nase, Konz.
Oh, Entschuldigung.
Gut, sollen wir nochmal neu anfangen?
Hm. Ja, wahrscheinlich.
Also da waren doch ganz schön dolle Schnaufer. Ich meine, sind halt 2-3 Monate.
Besser?
Mach mal. Ja, besser.
So, Entschuldigung. Halt, dann fangen wir einfach nochmal neu an.
Wir fangen einfach nochmal an.
Das sind halt 3 Monotracks. Das heißt, du kannst dann eine Spur muten, aber das nervt halt beim Schneiden. Ja.
Gut.
Wir fangen nochmal neu an.
Okay, aber wir können auch so neu starten.
Wir machen nochmal einen Neustart.
Ja, willkommen zum Netzpolitik-Podcast. Mein Name ist Markus Beckedahl. Mein Gast heute oder meine Gäste heute sind Konstanze Kurz und Frank Rieger.
Hallo.
Hallo.
Hallo. Ja, wir reden über euer neues Buch, Die Datenfresser, erschienen im S. Fischer Verlag und mit dem Untertitel versehen, wie Internetfirmen und Staat sich unsere persönlichen Daten einverleiben und wie wir die Kontrolle darüber zurückerlangen. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch. Dickes Buch, wie viele Seiten?
224 oder sowas?
Ja, hier steht 271.
Oh, dann hat ein paar mehr geworden.
Aber wohl ein bisschen mehr geschrieben.
Ja. Wir haben es übrigens selbst geschrieben.
Ihr habt selbst geschrieben?
Ja.
Seid ihr sicher?
Da sind wir uns sehr sicher, wir machen da nicht den Gutenberg.
Aber es gibt schon ein Wiki zur kollaborativen Kontrolle.
Na, da ich glaube, das wird ziemlich unnötig sein. Ich bin mir sehr sicher, dass da jeder Satz aus unserer Feder stammt.
Ja, okay. Das Buch erscheint am 12. April. Wie seid ihr denn zu dem Buch gekommen? Also, was war die Idee? Warum ein Buch in heutigen Zeiten?
Die Idee dahinter ist eigentlich, mal versuchen, kohärent darzustellen, wohin die Reise geht, in puncto dessen, was früher vielleicht mal Datenschutz hieß oder vielleicht in Zukunft auch noch Datenschutz heißen wird, wie wir mit unseren Informationen umgehen, wie wir die Souveränität darüber zurückgewinnen können und das zum einen mal so ein bisschen zu erklären, also einfach für die Leute, die halt jetzt noch nicht so lange im Internet sind und einfach noch nicht die Mechanismen kennen, und auch die Mechanismen erklären für die Leute, die schon länger im Internet sind, aber sich zum Beispiel halt nicht damit auskennen, warum Firmen zum Beispiel nach ihren Anzahl ihrer Datensätze bewertet werden. Also zum Teil so sozusagen für die Elterngeneration oder für diejenigen, die sich nicht so sehr für die Details interessieren. Zum anderen aber auch als Diskussionsbeitrag eben in dieser Debatte, die jetzt ja auch so ein bisschen hochkocht. Privatsphäre, brauchen wir das noch? Also wie kann Privatsphäre in Zukunft aussehen und welche Mechanismen spielen da eine Rolle?
Ich glaube, das ist im besten Sinne eigentlich ein aufklärerisches Buch. Das ist auch von Anfang an unser Ansatz gewesen. Wir wollten eigentlich uns mal so ein bisschen von der Seele schreiben. Natürlich auch, wenn man Vorträge hält oder über die Themen debattiert, dann hat man immer so Ausschnitte und wir haben uns mal Gedanken gemacht eigentlich, welche Themen wir so aufschreiben könnten. Und wenn man damit fertig ist, dann kommt dann natürlich unweigerlich der Gedanke, ja, und jetzt, was macht man jetzt? Und deshalb haben wir natürlich uns dann auch im Kopf gemacht, wie man eigentlich als Einzelner, ohne jetzt konkret an die Gesetzgebung zu denken, sondern wie man als Mensch damit umgehen kann und sollte.
Ja, dazu kommen wir später. Das ist ja dann wahrscheinlich Kapitel 9, praktische Wege zu einer neuen digitalen Mündigkeit.
Genau.
Jetzt ist mir gerade meine Frage entfallen, aber fangen wir doch mal an, so generell. Ich dachte, wir hangeln uns jetzt mal an den Kapiteln lang, weil die bieten ja so einen ganz guten chronologischen Aufbau. Bezahlen Sie mit Ihren guten Daten die Informationstreibstoff von Google, Facebook und Co. Was ist damit gemeint? Also natürlich weiß man da so ein bisschen, was damit gemeint sein könnte.
Na, wir haben versucht, so ein bisschen zu erklären, wie Internetfirmen, Startups dazu kommen, ihre Bewertung auf der Basis von Daten aufzubauen, wie die Monetarisierung dieser Datensätze funktioniert, wie halt zum Beispiel man gerne häufig übersieht, dass sowohl Facebook als auch Google ja eigentlich nur Werbevermarkter sind und also das, was man als Konsument wahrnimmt, also dass es eine Suchmaschine oder ein soziales Netzwerk ist, halt eigentlich eine Nebenfunktion ist, also eigentlich nicht der Geschäftszweck ist, sondern eben nur das, was dazu dient, eben an die Daten zu kommen, die dem Geschäftszweck dann dienen. Und wir haben es mal aufgebaut an einer fiktiven Geschichte, also den Mechanismus benutzen wir mehrere Male, wo wir so ein bisschen Geschichten aus so Portal-Startups kondensiert haben, die halt so passiert sind, also das reale Anekdoten, die halt nur in mehreren Geschichten passiert sind, mal in einer zusammengefasst, wo wir halt ein Startup beschreiben, was ein Haustierportal baut und dann eben in diese ganzen Probleme läuft, also mit den Finanzierungsrunden und den VCs, die wissen wollen, wie sie irgendwie ja, Geld machen können. Und wie die dann einfach durch, ja, durch diese ganzen Mechanismen laufen, bis sie halt am Ende dabei sind, wie sie halt aus diesen Daten Geld machen können. Und dann gehen wir halt noch ein bisschen darauf ein, was halt eben ja, die Großen der Branche machen und wie die halt ihre Geschäftsmodelle aufbauen.
Das ist halt ziemlich beispielhaft. Also wir haben versucht, ein möglichst realitätsnahes Beispiel zu finden, was sich aber in der Realität nicht gibt. Aber einige, oder zumindest die meisten dieser Anekdoten sind halt so passiert. Und daraus eine Geschichte zu machen, hat uns auch für den Einstieg ins Buch eigentlich Spaß gemacht.
Also wir haben halt festgestellt, dass wenn man das so trocken runterschreibt, als ja, Sacherklärung, dann langweilt es halt schnell. Also dann halt, fehlt halt einfach der Drive weiterzulesen. So, dann ist es halt irgendwie nur so ein, ja, noch so just another book. Und deswegen haben wir halt dieses Vehikel halt als Geschichten aufzubauen halt häufiger benutzt. Liest sich halt einfach sehr viel besser und wird auch sehr viel plastischer in der Verständlichkeit.
Das ist ja eher so der amerikanische Weg. Also wenn man so vergleicht, so Bücher rund um Netzpolitik, so die aus USA kommen, haben halt eher so dieses Storytelling drin. Und dann guckt man sich oder liest man sich deutsche Bücher durch, die sind halt eher so akademisch
geprägt. Ja.
Nee, ist also, definitiv kein akademisches Buch. Also Zielpublikum ist halt Bahnhofskiosk so. Also ist halt schon so klar positioniert. Also auch vom Preis und von allem, dass es halt sich an ein Massenpublikum richtet.
Ja, es ist auch eher für die Generation unserer Eltern. Ich glaube zwar, dass man auch Teil, in unserem Alter irgendwie was darüber lernen kann. Also diese klassische irgendwie Netzgeneration findet da bestimmt interessante Sachen drin. Aber im Wesentlichen wollen wir das eigentlich auch Leuten erklären, die hinter die Mechanismen nicht so gucken und sich auch generell vielleicht mit dem ganzen Internet-Schnick-Schnack nicht so auskennen.
Und Bahnhofskiosk ist tatsächlich so eine Kategorie im Verlagswesen, wie man so ein Buch platziert, oder?
Ja, das kann man sagen. Ja. Wir haben natürlich im Zuge des Schreibens auch einige darüber gelernt, wie heute Bücher auf den Markt gebracht werden, wie die Mechanismen sind. War jetzt aus dieser Sicht für uns auch nochmal interessant, weil kannten wir natürlich auch nicht.
Also die ist halt an einigen Stellen sehr desillusionierend, an anderen Stellen sehr interessant, diese Konfrontation mit dem Verlagswesen. Aber am Ende ist es doch ziemlich gut gelaufen, ja.
Okay. Ja, können wir später nochmal drauf zurückkommen. So, jetzt gibt es dieses fiktive Startup, was ihr da beschreibt. Was hat das so im Großen und Ganzen so mit Google und Facebook zu tun? Sind das nur so die großen Unternehmen, die so ähnlich gewachsen sind, um halt so diesen Mechanismus generell zu erklären? Oder geht ihr noch später im Buch auch konkreter auf Google also und Facebook
ein? Ja, wir kommen auf die tatsächlich bestehenden irgendwie sozialen Netzwerke oder auch eben so Firmen wie Google schon nochmal zurück. Aber uns war das als einleitendes Beispiel wichtig, um den ganz klaren Weg zu zeigen, wie wird aus so einem Datensatz und Menschen, die sich in so einer Plattform irgendwie, die da mitmachen, wie wird da eigentlich wirklich Geld draus? Ich glaube, dass das vielen in Wirklichkeit doch nicht so ganz klar ist. Vor allen Dingen die Mechanismen dann, wenn man eine Firma gründet und vielleicht einen gewissen Erfolg hat oder auch nicht und dann gucken muss, wie man seine Leute da hält. Und so. Ich glaube, dass, wir kommen gar nicht so oft auf dieses Beispiel zurück, weil wir ja die realen Weltbeispiele eben haben, wie Facebook und Google, können wir ja davon benutzen.
Was ich halt immer so erfahre von Leuten, die halt auch mit hohem Idealismus so in so ein Startup starten, spätestens wenn es dann an die nächste Finanzierungsrunde geht, dann stehen sie halt tatsächlich vor der Wahl, geben sie jetzt so die Ideale auf, irgendwie so wenig wie möglich Daten zu sammeln oder lassen sie sich darauf ein, weil keine Alternative zum Weiterbetreiben da ist.
Präzise das beschreiben wir, diese Mechanismen, ja.
Okay, ja super. Ja, Punkt 2 ist dann wahrscheinlich, oder Kapitel 2 baut darauf auf, die schlauen Maschinen, Algorithmen, Scoring, Kohorten und Verhaltensvorhersagen.
Also das Kapitel baut dann natürlich ein bisschen auf meinen FAZ-Artikeln auf, also wo ich halt ja beschrieben habe, wie funktionieren eigentlich diese Algorithmen, mit denen Amazon zum Beispiel rausfindet, was man wahrscheinlich als nächstes kaufen möchte. Und wie funktionieren diese Einordnungen, wenn wir feststellen, dass die unsere Individualität ja nicht so individuell ist, wie wir immer glauben, zumindest in den Aspekten des Einkaufens und unseres Lebensstils, dann passen wir meistens ja doch schon ganz gut in so Schubladen rein und halt mal erklären, wie funktionieren diese Algorithmen, wie funktioniert diese Schubladenbildung, wie dynamisch ist die, wie schnell landet man da drin, was kann man da tun, beeinflussen durch, gescherte Amazon-Accounts oder ähnliche Dinge und einfach mal erklären, warum, also ist es ein Problem. So, also was sind die Entwicklungen, die da immer weitergehen, dahingehend, dass Google sagt, wir wollen eben keine Fragen mehr beantworten, sondern wir gleich sagen, was du als nächstes tun wirst und diese Informationen schon vorher bereitstellen und den Aspekt, dass der Einzelne ja eben nur noch so ein Datensatz ist oder so eine Kombination aus Datenpunkten, die profitmaximiert wird, so, den halt nochmal ein bisschen genauer herausstellen.
Also es gibt natürlich mittlerweile eine Menge Bücher über Profiling, über Data Mining, wie man es eigentlich macht. Der ganze wissenschaftliche Bereich ist ja auch sehr, sehr ausgebaut eigentlich und seit vielen Jahren ein aktives Forschungsfeld. Aber uns war hier mal daran gelegen, das allgemeinverständlich darzustellen, so überblickshaft. Wir gehen da nicht so sehr ins Detail, das ist nicht einer der längeren Absätze, also Kapitel dieses Buches, sondern ja schon eher ein bisschen kondensiert.
Ja. Also man muss halt verstehen, dass das, was früher immer als künstliche Intelligenz belächelt wurde, halt dieses Blümchenfeld der Informatik, wo immer nie was bei rumkam.
Na doch, das, 5 Jahren dann.
Naja, die 5 Jahre sind halt an einigen Stellen eben jetzt rum so und hat halt tatsächlich dazu geführt, dass halt Machine Learning funktioniert, weil einfach so große Mengen Daten vorhanden sind. Dadurch, dass wir halt alle unsere digitalen Lebensäußerungen zur Verfügung stellen in Algorithmen und willens sind, auch zu korrigieren. Also wenn wir eine Suchanfrage an Google korrigieren, dann ist klar, okay, offensichtlich war das Ergebnis nicht das gewünschte. Einfaches Beispiel. Ja. Und dieser Mechanismus, dass der Mensch einfach durch sein beobachtetes und digital aufgezeichnetes Verhalten den Maschinen hilft, die ist vielen Leuten ja nicht klar. So, und dass da natürlich auch ein großer Mechanismus zur Beeinflussung liegt, also wie man halt ja, sich dagegen wehren kann oder beeinflussen kann, wo man einsortiert wird, das haben wir halt immer ein bisschen dargestellt.
Das ist ja natürlich nicht so, dass wir damit sagen wollen, dass die KI erreicht hat, also die künstliche Intelligenz erreicht hat, was sie mal erreichen wollte, weil natürlich in den Algorithmen nicht wirklich ein Verständnis für die Semantik ist, aber man benötigt dieses Verständnis auch nicht mehr, weil ausreicht in der Kombination aus den Algorithmen und den ja, der menschlichen Intelligenz, die ja mithilft zu optimieren, dass man eben wirklich sehr brauchbare und prognostische Ergebnisse hat. Also wir wollen aber natürlich nicht der KI das Wort reden, sicherlich nicht.
Aber nun gibt es doch genug Menschen, die total glücklich sind damit, die halt erstmal, also das beliebteste Argument ist ja so, personalisierte Werbung ist ja super, dann kriege ich endlich mal Werbung, die mich auch interessiert, so, auch bei Amazon. Es ist ja für viele ein praktischer Nutzen, dass man halt jetzt nicht mehr irgendwie irgendwas Belangloses mitbekommt, sondern dass man halt tatsächlich empfohlen bekommt, wie damals im Tante-Emma-Laden, das ist ja immer dieses beliebte Beispiel, so, wenn sie diese Produkte kaufen, dann kaufen sie doch auch noch das, so, das könnten sie gebrauchen. Was ist so euer Gegenargument?
Na, eigentlich ist die Frage, ob der Nutzen für einen selbst, also ob man den Nutzen korrekt einschätzt. Und also zum Ersten vertreten wir nicht den Standpunkt, dass Werbung harmlos ist, wie so viele Leute es tun, sondern das Argument, was wir da bringen, ist, also eines der Argumente ist, dass wenn Werbung so personalisiert ist, dass sie deine Gedanken quasi vorhernimmt, vorhersagt und deine Handlungen vorhersagt, dann sinkt deine Möglichkeit, damit rational umzugehen und also eine bewusste Kaufentscheidung zu treffen, dramatisch.
Ja, zumal man ja nicht immer mehr durchschauen kann, dass es sich um Werbung handelt. Also Menschen haben ja in den letzten Jahrzehnten einfach Strategien entwickelt, mit dieser penetranten Werbung umzugehen und in der Regel kann man das sehr gut ausblenden, aber man kann nur dann gut ausblenden, wenn einem überhaupt bewusst ist, dass es Werbung ist. Wenn natürlich irgendwie jemand so sinnvoll vorhersagen kann, was ich wirklich gerade haben möchte, was ich mir wünsche, dann ist der manipulative Aspekt natürlich viel stärker. Und da muss man natürlich jetzt auch nicht nur an irgendwie erwachsene, kluge Menschen denken, sondern zum Beispiel an Kinder oder Leute, die das noch schwieriger durchschauen, weil sie eben zum Beispiel wie Jugendliche oder Kinder noch nicht so viel Erfahrung damit haben. Also man glaubt, die Gefahr, gegen den eigenen Willen sehr stark manipuliert zu werden, ist natürlich damit größer, wenn man überhaupt nicht mehr erkennen kann, dass es sich um Werbung handelt.
Zumal, wenn man sich anguckt, wie viele Leute mittlerweile echt dramatisch überschuldet sind und also in den USA noch viel stärker als hier und einfach offensichtlich keine bewusste Kontrolle mehr über ihr Einkaufsverhalten haben, kann man das Argument, dass Werbung harmlos sei, eigentlich nicht mehr aufrechterhalten. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass wir eigentlich ja keine, also es geht uns nicht darum, Verbote auszusprechen und sagen, du sollst nicht irgendwie bei Amazon einkaufen, sondern es geht darum, halt ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was man dafür preisgibt, dafür, dass man diese personalisierten Empfehlungen bekommt. Man kann sich natürlich dafür entscheiden, zu sagen, das ist in Ordnung. Das ist mir wert. Also von mir aus kann Amazon das wissen, das interessiert mich nicht. Irgendjemand muss es ja wissen und lieber habe ich es an einer Stelle und dafür kriegt er die Sachen billig oder so. Kann man ja tun. Nur sollte man sich halt eben bewusst, also als bewusste Entscheidung treffen. Und das ist das, was wir auch meinen mit diesem Schlagwort von der informationellen Souveränität, also der Souveränität über die eigenen Daten, dass man eben eine bewusste Entscheidung darüber trifft, wem man diese Daten gibt und zu welchem Zweck und ob das ist so ein Thema, was sich durchs ganze Buch zieht, ob man in dieser Abwägung dann immer noch der Meinung ist am Ende, dass der Gegenwert, den man zahlt in Daten, dass er die Gegenleistung wert ist. So, und wenn man der Meinung ist, dass das so ist, dann steht es einem natürlich frei, das zu tun, aber man sollte zumindest mal drüber nachdenken.
Also es gibt natürlich dafür eine Menge Beispiele. Wenn man sich jetzt überlegt, wir nehmen mal die klassische Google-Suche, dann glaube ich, haben viele Menschen die Illusion, als wenn sie einen Suchbegriff oder zwei eingeben, dass sie ein Ergebnis erhalten. Und viele sind sich, glaube ich, längst nicht bewusst, dass diese Suche gar nichts mehr mit einer allgemeinen Suche, sondern natürlich schon seit vielen Monaten eine individualisierte Suche geworden ist. Das heißt, mein Ergebnis unterscheidet sich signifikant von deinem oder deinem. Und ich glaube, erst mit dem Wissen darum kann man das vielleicht eher einschätzen. Also nicht nur die Erkenntnis zieht sich durchs Buch, sondern natürlich auch irgendwie dieser aufklärerische Charakter. Denn jeder muss da auch seine eigenen Schlüsse ziehen. Wir wollen doch niemandem vorgeben, welche Schlüsse er aus dem Wissen um die Funktionalität zieht.
Also Aufklärung für den mündigen Bürger.
So genau zu sagen. Ja. Im Kantschen Sinne natürlich.
Ja. da kommen wir vielleicht auch noch später mal.
Ich glaub, das, Och also nee.
Das letzte Kapitel ist ja generell digitale Selbstverteidigung. So im weitesten Sinne, da können wir dann mal nochmal konkreter darauf eingehen. Kapitel 3 ist so eine Diskussion, die in den letzten Jahren immer stärker geworden ist, die ich zumindest interessant finde, dass man sie führt, so, weil ein paar Punkte, die aufgeworfen werden, schon irgendwie eine spannende gesellschaftliche Frage sind, nämlich kein Vergeben, kein Vergessen, wie das digitale Gedächtnis funktioniert. Es gibt diese paar hilflose Versuche der Bundesregierung, einen digitalen Radiergummi zu schaffen.
Ja, und es gibt jetzt auch einen Wettbewerb, der ausgeschrieben wird, einen Ideenwettbewerb, der startet nächste Woche.
Ich glaube, also, das wird keinen interessieren, weil der zeitgleich zur Republika ausgestattet wird.
Ja, das ist richtig, aber ich bin einer der Juroren.
Echt?
Ja. Ja. Ich bin schon gespannt auf die Einreichung.
Ich bringe dir dann mal so eine Familienpackung Popcorn mit?
Ja, Familienpackung Popcorn. Hat
dich da der neue Innenminister eingeladen?
Ich habe den ja noch nicht kennengelernt bisher. Also ich bin ja doch ein bisschen neugierig, was das für so eine Person ist und wie er ja im Dialog dann so ist. Aber ich vermute, bei dieser Veranstaltung wird es gar nicht zu einem Gespräch kommen oder so.
Ja, das Einladung war irgendwie 3 Stunden lang Top-Down-Vorträge halten und nach Hause gehen.
Oh Mann, ey, Markus hat aber auch wirklich eine Gabe, einen zu motivieren, oder?
Bist du doch eh nicht da, oder? Das ist 13. irgendwie
ich
Nachmittag.
Ich bin da wohl da.
So, okay. Verpasst ein super Republika-Programm.
Das heißt nicht, dass ich nicht danach rübergehen kann zur Republika.
So, ja, aber ja, ich dachte so, ein Glück, ich kann da gar nicht so. Aber ich dachte mir auch, als der neue Innenminister irgendwie da war, ja, jetzt müssen wir Pech haben, wieder zu irgendwelchen Dialogrunden.
Ja, ich kann später darüber berichten, lassen wir das, aber.
Gut, aber das digitale Gedächtnis oder das Vergessen so, ne? Dann gibt es da eigentlich so eine Debatte im Chaos Computer Club oder gibt es da überhaupt mal irgendwie sowas wie Meinungsbildung? Wie geht man damit um? Also abgesehen von irgendwie absurden Vorschlägen wie digitaler Radiergummi mit DRM.
Naja, zunächst mal haben wir uns natürlich irgendwie alle ziemlich schrecklich gelacht über diese seltsame Idee, die da, dieses Expire, als digitaler Radiergummi vorgestellt wurde. Und eigentlich, als damals der alte Innenminister de Maizière seine Thesen vorgestellt hat letzten Sommer und am Ende ja in der DPA-Anmeldung nur noch dieser digitale Radiergummi übrig blieb, eigentlich von seiner Stunde Rede oder so und seinen Thesenpapieren, das war das eigentlich eher so ein bisschen, haben wir uns ein bisschen drüber lustig gemacht intern, aber wir haben uns eigentlich öffentlich gar nicht dazu geäußert. Die Meinungsbildung im CCC ist natürlich sowieso sehr heterogen, also verschiedene Leute reden in verschiedenen Kontexten miteinander, aber natürlich ist, glaube ich, die Frage des Vergessens schon auch ein spannendes Thema.
Also wir sind da eigentlich in dem Buch ein bisschen einen anderen Weg gegangen. Also dieser digitale Radiergummi, da geht es ja primär um das Vergänglichmachen von publizierten Daten. Also Daten, die man halt also ab sich selber publiziert hat oder die andere über einen publiziert haben. Was aber dabei überhaupt nicht bedacht wird in dieser Debatte, ist ja, dass heute Daten über alles, also alle digitalen Lebensäußerungen, die wir beim Einkaufen, beim durch die Gegend fahren, beim in Hotels einchecken, überall, also alles, was wir tun, hinterlässt Datenspuren.
Mobiltelefon.
Mobiltelefon und so weiter. Und diese Datenspuren sind ja das eigentlich Problematische. Also die sind ja das, was tatsächlich auch gespeichert wird in alle Ewigkeit. Weil Datenspeichern kostet halt fast nichts mehr, zumindest also die reinen Speicherkosten. Wie dann die tatsächlichen Endlagerkosten aussehen, müssen wir nochmal gucken. Also wenn man halt irgendwie die ganzen Datenskandale, die einem da noch so dreuen, mit einbezieht, dann könnte es schon ein bisschen kostenträchtiger werden. Aber uns ging es da halt primär auch so ein bisschen darum, einfach mal zu sagen, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass dadurch, dass diese Daten überall und immer und für immer gespeichert werden, es schon von Bedeutung ist, welche Daten wir aktiv von uns preisgeben und welche Daten wir von uns wo angeben und warum wir das tun. Weil wie die mal kombiniert werden oder wie die mal möglicherweise gegen uns verwendet werden können wir heute nicht absehen. Also es gibt da keine Möglichkeit, das abzusehen, weil die ja, also die letzten 10 Jahre haben halt gezeigt, alles, was wir uns vorstellen können und noch viel darüber hinaus. Ne?
Es gibt noch einen technologischen Aspekt, den wir da so ein bisschen ausführen, der aus meiner Sicht bei der Frage, wie lange eigentlich was gespeichert wird, zu welchen Kosten und was vergessen wird und was man löschen kann, oft unterdrückt wird. Nämlich die Frage, wie es eigentlich kommt, dass man etwa bei sozialen Netzwerken, die man benutzt oder ähnlichen Services, wieso ist das eigentlich mit dem Löschen so problematisch? Wieso ist das nicht vorgesehen? Und wenn das vorgesehen ist, warum taucht das nach dem nächsten Update der Nutzungsbedingungen eigentlich wieder auf? Wir hatten das ja gerade wieder bei Facebook. Und ich glaube, das kann man auch technologisch ganz gut erklären. Einfach weil das bloße Hochladen eines Fotos ja bei Facebook zum Beispiel erstmal eine Versechsfachung des Fotos wird, weil das verschiedene Größen abgespeichert wird und vor allen Dingen, weil natürlich durch das Tagging und durch die Zusammenhänge, in denen es gepostet wird, wie so eine Art Netz entsteht. Und wenn jemand ein Foto aus seinem Profil, wenn der irgendwann hochgeladen hat, löscht, dann ergibt sich natürlich so eine Kaskade an eigentlich weitergehenden Beziehungen, die dazu entstanden sind, die man mitlöschen möchte. Das heißt, löschen ist technisch schwierig und vor allen Dingen teuer und aufwendig und sehr, na, auch nicht so leicht maschinell zu machen.
Und die meisten Startups, also gerade Portale, die halt auf Datensammlung ausgelegt sind, die designen Löschen einfach nicht mal in ihre Datenbankmodelle ein, weil es halt zu schwierig ist, eben genau diese ganzen Verflechtungen aufzudröseln.
Da gibt es auch Inkonsistenzen in Datenbanken, dann also die klassischen Probleme, die man sonst normalerweise aus der Theorie der Datenbankenvorlesung kennt, die ergeben sich da ganz praktisch. Und warum sollte ich mir eigentlich die Mühe machen, zumal, also ich habe keinen Mehrwert davon, wenn ich der Anbieter bin.
Ja, man könnte regulativ in den Markt eingreifen und Verbraucherrechte irgendwie schaffen, die halt zum Beispiel Anbieter nötigen, nach 3 oder 5 Jahren Default Daten zu löschen, es sei denn, ich willige ein, dass diese Daten weiterverwendet werden. Dann gäbe es ja quasi einen regulativen Druck auf die Anbieter, das Ganze zu schaffen.
Das spricht der Netzpolitiker, nicht wahr?
Also klar wäre das sehr wünschenswert, wenn es soweit gäbe. Die Frage ist halt eben nur, ob es den politischen Willen dazu gibt. Also durchsetzbar wäre das sicherlich auch. Also ich bin da, das ist auch so ein Gedanke, der sich da so ein bisschen durchzieht durch das Buch, dass dieses irgendwie, aber wir können auch in unserem kleinen Deutschland hier nicht für die Welt regulieren. Dieser Gedanke ist halt ziemlich irrig, wenn man sich mal anguckt, was sonst so in der Industrie passiert. Da ist es halt sehr wohl so, dass wir in unserem kleinen Deutschland die Vorbildrolle übernehmen für viele andere Länder. Und wenn wir hier Sachen reguliert haben, dann zieht in der Regel die EU nach. Und wenn die EU nachzieht, dann ist es halt sehr schwer, dagegen noch auch als Google oder als Facebook oder als eBay da einer großartig anderen Meinung zu sein. So, und
nicht nur regulatorisch. Also ja. Man, ich denke, es gibt ja auch nochmal einen großen Willen der Benutzer, der artikuliert werden kann. Also wir haben ja bei den Facebook-Protesten, die der durchaus gab, also finde ich ziemlich spannend, auch in Amiland. Wir haben durchaus gesehen, dass es zu einer Policy-Änderung führen kann. Also ich bin da überhaupt nicht fatalistisch. Also noch bestimmen wir unsere Zukunft immer noch selber. Und diese, da können wir ja nichts machen, ist ja so furchtbar international, kann ich überhaupt nicht als Argument anerkennen, zumal, was ich eigentlich immer ganz lustig finde, ist, dass dann immer so eine, insbesondere von Netzwerken, Politikern, wenn dann immer so eine strange Länder wie Tuvalu oder so offiziell, wo natürlich eigentlich jedem, der sich ein bisschen mit diesen Netzen auskennt, klar ist, dass das Netz eigentlich faktisch zumindest, also in der Wirklichkeit in der ersten Welt stattfindet, allein wegen der ausgebauten Infrastrukturen. Und da haben wir sehr wohl ziemlich viele bilaterale Abkommen und eigentlich auch zumindest mit vielen Ländern einen ähnlichen Standard. Also die Debatte schreckt mich überhaupt nicht. Ich finde dieses Globalisierungsargument, dieses Verkappte, was da immer kommt, nicht sehr stichhaltig.
Also speziell, wenn man es dann mal versucht, konkret zu machen. Ne? Also es ist halt so die eBay wird sich niemals sagen, irgendwie wir bedienen Deutschland mal aus irgendwie Tuvalu.
Heute habe ich übrigens, das muss ich gleich mal bei der Gelegenheit erzählen, ein wunderbares Argument gehört. Da meinte einer, muss ich ihn jetzt benennen? Also das war jemand aus der Unionsecke, in der Enquete-Kommission heute, der meinte, ja, jetzt gucken wir uns mal an. Na, wir haben ja diese StudiVZ hier in Deutschland von der Holzbrink-Gruppe und die haben sich ja so bemüht, die deutschen Datenschutzgesetze umzusetzen und jetzt sieht man, was sie davon haben, alle gehen zu Facebook. Irgendwie, da war wieder mal so ein Moment, wo so Kinnlade klappte langsam nach unten.
Das ist der Spin, den StudiVZ seit irgendwie spätestens seit ihrem neuen Geschäftsführer jeder Veranstaltung spinnt. Ja. Also sie haben, also faktisch, wenn man sich die ganze Entwicklung anschaut, haben sie natürlich eine ganze Menge Scheiß gebaut mit ihren ganzen Datenlecks, die mal da bei uns aufgeschlagen sind und so weiter. Aber vor allen Dingen, sie haben technologisch die Plattform überhaupt nicht weiterentwickelt. Ja, klar. Also deswegen sind halt eigentlich alle zu Facebook rüber, aber sie versucht, und das kriegte man schon vor einem Jahr raus, einerseits in der Öffentlichkeit so als Absetzung zu Facebook, so das datenschutzfreundliche, datenschutzfreundliche und jugendfreundliche Alternative zu schaffen. Das war, naja, aber auf jeden Fall vor ein oder zwei Jahren fing dann StudiVZ an, erstmal sich als datenschutzfreundliche und jugendschutzfreundliche deutsche Alternative zu präsentieren. Und jetzt sehen sie, auch das klappt nicht, weil halt selbst die ganzen Kinder gehen jetzt alle zu Facebook rüber, weil es halt total uncool geworden ist bei StudiVZ. Jetzt versuchen sie es halt über diese Mitleidsmasche. Und das ist immer so äußerst, nicht merkwürdig, also merkwürdig ist fast schon zu positiv, wenn man halt den Geschäftsführer dann auf irgendwelchen internen, in irgendwelchen internen politischen Runden irgendwie da seine Show abziehen sieht, so, ja. Die halt ein bisschen unangenehm ist.
Die Argumentation ist eigentlich ziemlich perfide am Ende, weil davon übrig bleibt dann ja, wenn ich auf Datenschutz setze und versuche, meine Einstellung datenschutzfreundlich und datensparsam zu gestalten, dass ich dann wirtschaftlich keinen Erfolg habe.
Das Lieblingsargument, wo mir immer die Kinnlade dann runterfällt, ist dann halt in Deutschland, könnte man keine Innovation schaffen, denn jeder einzelne neue Button bei StudiVZ müsste man mehrfach mit verschiedenen Datenschutzbehörden abklären. Und da sitzen natürlich ganz viele Politiker, die haben da keine Ahnung von, die denken sich nur, oh Gott, unsere armen Firmen, so, ne, die können ja gar nicht mehr innovativ sein, weil zu viel Bürokratie. Und das kommt dann bei bestimmten Parteien und ihren Vertretern natürlich immer sofort an, da müssen wir was tun.
Ja, die Leier wird uns wahrscheinlich noch ein paar Jahre begleiten.
So lange gibt es sie nicht mehr.
Ja, ich hatte heute das Wort marginalisiert im Zusammenhang mit der VZ-Gruppe benutzt und die Folge war dann dieser merkwürdige Kommentar, den ich ja eben schon erzählt habe. Naja.
Ja, also das ist alles nicht ganz so lustig, ne? Weil wir haben natürlich tatsächlich die Situation, dass halt aufgrund dieser ganzen Datenlecks und dieser ganzen Proteste irgendwie die VZ-Gruppe zumindest im Jugendschutzbereich mehr getan hat und jetzt rennen die ganzen Kinder rüber zu Facebook. Also ich sah es zuletzt beim Safer Internet Day vor so 3 9. Klassen und fragte erstmal so, wer von euch ist ein Schüler VZ? Und nur die Hälfte hob die Hand und ich dachte, die trauen sich jetzt nicht zu sagen, dass sie da sind. Und dann fragte ich, wer ist bei Facebook? Und im Gegensatz zum letzten Jahr hoben alle die Hände. Und ich dachte mir so, oh Gott, okay, wir haben da ein kleines Problem, weil das eine hat man jetzt schon irgendwie Richtung Jugendschutz und Datenschutz mal gebracht und jetzt sind sie ja alle halt in den USA beim
Anbieter. Ich habe eine ähnliche Erfahrung in den Schulen gemacht, also die wechseln in der Regel ja auch kollektiv, also das ist ja oft so, dass die Schulklassen gemeinschaftlich ins soziale Netzwerk wechseln, wenn man ja eben, man will sich ja auch gerade nach der Schule nochmal treffen und das ist sehr viel Facebook ist jetzt.
Na gut, anderes Thema. Ja. Aber Facebook haben wir eigentlich schon wieder, wenn wir ein Kapitel weitergehen, wenn wir jetzt nämlich dieses digitale Vergessen beziehungsweise dieses Akzeptieren auch manchmal, dieses Bewusstsein, dass man bestimmte Daten halt nie wieder rausbekommt, betrifft, dann kommt man ja zu einer Debatte, die habt ihr hier die Datenprofiteure, Nutznießer und Propagandisten des Ende der Privatsphäre genannt, wobei man natürlich erstmal an Erik Schmidt und den Facebook-Gründer denkt, die halt natürlich gerne so das Ende der Privatsphäre ausrufen, aber da haben wir in Deutschland ja auch so diejenigen, die ihr mal schön polemische Post-Privacy-Spackos genannt habt.
Haben wir?
Es wird euch zumindest nachgetragen und ist wahrscheinlich im Screen reingeschnitten davon.
Also wir können es nicht in Abrede stellen, das war der Jahresrückblick beim letzten Chaos Communication Congress. Aber ich glaube, Frank hat es gesagt.
Nee, du hast es gesagt.
Es wird zumindest dir zugeordnet.
Ich kann mich da wohl nicht rausreden.
Achso, ja, aber fasst ihr die zusammen unter Nutznießer und Propagandisten das Ende der Privatsphäre? Oder,
In dem Kapitel gehen wir erstmal darauf ein, den zu erläutern, wie die tatsächlichen monetären Interessenslagen von Erik Schmidt und wie sie alle heißen, und Zuckerberg und dem ehemaligen Sun-Chef und so.
Wir greifen da durchaus noch ein bisschen früher, also vor der Facebook-Debatte eigentlich.
Genau. Das einfach mal zu erklären und auch Apple zu erklären, wie die ja beides tun. Also die nehmen ja nicht nur die Daten, sondern auch noch irgendwie dein Geld. So, also die sind ja sozusagen diejenigen, die das Geschäftsmodell noch eins weitergetrieben haben. Also da in dem Kapitel konzentrieren wir uns eigentlich mehr so auf diese Leute, also auf tatsächlich die Profiteure, die halt eben ein Interesse daran haben, den gesellschaftlichen Konsens und die gesellschaftlichen Usancen zu verändern, hin zu einem privatsphärenarmen gesellschaftlichen Umgang, um dann halt einfach schlicht mehr Geld zu verdienen. Um die Post-Privacy-Leute kümmern wir uns in einem späteren Kapitel.
Ja, achso, ich habe da nichts zu verbergen. Okay, dann bleiben wir erstmal bei den Datenprofiteuren. Ja. Es gibt ja zumindest in der akademischen Debatte so zum Beispiel libertäre Ansätze, die davon ausgehen oder die halt die These vertreten, wir haben einen Gegenwert unserer Daten und eigentlich sollte dieser Gegenwert monetär ausgezahlt werden. Also eigentlich müsste uns Facebook oder müssten uns Google und so Geld auszahlen dafür, dass wir unsere Daten dort lassen. Was ist so eure Meinung?
Naja, das ist natürlich eigentlich nur ein Plakativ machen von genau diesem monetären Wert von Daten. Und der richtige Kern daran ist sicherlich, dass man sich dessen bewusst sein sollte, dass diese gerade Firmengründer da wie Schmitz und Co. die sind das halt nicht altruistisch und die sind halt auch nicht Experten in dem Sinne, dass man sie halt heranziehen kann, als der kennt sich mit dem Internet aus, also wird schon wahr sein, was er sagt. Sondern die haben da halt einfach ein klares Eigeninteresse. Also hier der Oracle-Boss zum Beispiel, ne, ist ja auch so einer von denen, die halt, der verdient halt einfach direkt mehr daran, wenn die Leute mehr Daten speichern, brauchen sie halt mehr Datenbanken und Oracle verdienen mehr. Also da bei denen ist sozusagen dieser monetäre Interessensaspekt ganz direkt vorhanden. Und interessant ist halt, dass Microsoft zum Beispiel, bevor sie auf dieses Bing-Geschäftsmodell aufgesprungen sind, also versucht haben, das Google zu machen, sind die ja ganz anders drauf gewesen. Also da gibt es irgendwie Äußerungen von Bill Gates zum Beispiel, die halt durchaus sehr differenziert und sehr, ja, Informationssouveränität gehört auf den PC sind, also durchaus sehr sympathisch, ne? Bis zu dem Punkt, wo dann halt Microsoft umgekippt ist und halt ihr Geschäftsmodell geändert hat und plötzlich gibt es keine Äußerungen mehr von denen zu diesem Thema. So, und also da zeigt sich halt, dass halt das versucht haben, so darzustellen, dass eben diese Äußerungen, die man da so liest, gerade in der Presse, von diesen Firmenvertretern, dass man die auf gar keinen Fall und auch ihren, ja, Beratern und Angestellten und Leuten, die von ihnen profitieren, dass man die auf gar keinen Fall für bare Münze nehmen sollte, sondern immer hinterfragen sollte, was eigentlich das tatsächliche Interesse dieser Leute ist.
Ja, ich denke mal, das ist natürlich am Ende auch eine ideologische Debatte, die bestenfalls für die Profiteure dieser vielen Daten, die da so anfallen, dahin gehen wird, dass sich da so eine Art Grundkonsens verschiebt, dass also es irgendwie sexy, vor allen Dingen aber, also zumindest aber akzeptiert ist, das zu tun. Und das ist ein klares Ziel. Wir haben das bei anderen Industrien gesehen, wie das strukturell über viele Jahre gemacht wird. Aus meiner Sicht ist das in Fragen der Privatsphäre-Einstellung und der Abgabe, freiwilligen Abgabe von Daten nicht anders. Das betrifft natürlich jetzt erstmal nur die öffentlichen Aussagen in einer Weise, die wir natürlich mit einigen Beispielen hier nochmal beschrieben haben, aber betrifft natürlich auch die Einflussnahme auf den Regulierer, also den jeweiligen Gesetzgeber. Auch das sehen wir ja massiv in Deutschland.
Also es ist eher so ein Aufdröseln des Spinnings, der dahinter steckt. Und
genau.
Vergleicht das auch mit anderen Industrien?
Ne, wir haben wir da einen Vergleich drin? Ich glaube, eventuell haben wir das mal angesprochen, aber uns geht es ja nicht um Vergleich. Wir machen schon für konkret diese Datenprofiteure. Da geht es uns erstmal drum. Aber natürlich, also kommt die Erkenntnis auch daher, dass man es natürlich in anderen Bereichen ganz genauso sieht.
Aktuell ist ja die Atomdebatte. Ja, natürlich. Auch also eine Sprachmanipulation durch Spinning über all die Jahre gefolgt ist.
Ja, aber da gibt es in der Geschichte eine ganze Menge Beispiele.
Abgegeben haben wir das Buch halt im November. Das heißt, also da war die Atomdebatte noch ein bisschen hin.
Wir wussten da doch nicht, welche spannende eigentlich politische Kernenergiedebatte so kommt. Also ich finde es eigentlich ganz interessant, weil derzeit ist insgesamt eine spannende politische Zeit, jedenfalls für mich.
Auf jeden Fall.
Das merkt man dann so analog Buchproduktion, 5 Monate.
Und zwar das auch nicht klar. Also wir am Anfang, also das ist ja, zieht sich ja im Prinzip ein ganzes Jahr eigentlich bis von der Idee bis zum Exposé, bis zum Buch, was fertig, was jetzt vorliegt sozusagen. Wir wussten eigentlich auch nicht, was die in all den Monaten machen, aber wir haben natürlich jetzt schon auch gelernt, so ein bisschen, wie die Mechanismen sind. Und natürlich ist es bei einem Verlag auch so, dass eine gewisse Zeit dabei drauf geht, natürlich für das Lektorat und dann haben die natürlich ein Korrektorat und solche Dinge, die uns nicht klar waren am Anfang. Also meine anderen Bücher sind eigentlich deutlich schneller entstanden.
Dafür hast du jetzt zum ersten Mal Geld dafür bekommen und musst es nicht dafür bezahlen. Ne?
Ich hatte bisher eigentlich immer Glück. Ich habe eigentlich für meine anderen drei Bücher ich habe manchmal kleine Summen bezahlen müssen, aber in der Regel habe ich so gut wie nichts bezahlt und da hatte ich immer ein bisschen Glück.
Okay, ja, nächste Kapitel dreht sich auch irgendwie um deine alten Bücher oder so. Also zumindest hast du an Biometrie eine Zeit lang geforscht und das ist halt nur noch mit Maske zum Einkaufen, was Biometrie in Zukunft bedeutet. Klingt ja erstmal nach Minority Report. Also diese klassische irgendwie Einkaufsszene, die halt wahrscheinlich so irgendwie signifikanter.
Ja, wir haben jetzt zwar keine Anleihen bei Minority Report, das nicht, aber wir wollen natürlich auch mal über diese doch ein bisschen kleine Biometrie-Debatte, die sich so ein bisschen vor allen Dingen an den Ausweisdokumenten festmacht, die wir natürlich kurz beschreiben, aber wir wollten eigentlich auch gerne ein bisschen in die Zukunft gucken. A, sagen, was geht heute mit Biometrie und welche typischen biometrischen Erkennungssysteme und Techniken werden überhaupt verwendet und wie wird es in Zukunft aussehen?
Also ja, bis hin dazu, wenn halt Gesichtserkennung angefangen wird in den Fotoplattformen im großen Maße.
Zu ist ja jetzt schon so und was man eigentlich heute schon erkennt, also dass es ja eben heute in der Regel auf die Geschlechter beschränkt ist und natürlich auf die Tatsache, dass ein Gesicht in einem Bild abgebildet ist, so wird sich natürlich verfeinern mit den Jahren. Wir sehen ja jetzt eine interessante Entwicklung eigentlich mit diesem, mit dieser biometrischen Erkennung auf dem Android-Phone, wo ja Google sich so richtig raustraut. Ja. Ursprünglich wartet ja mal vor wenigen Monaten noch ganz tolle, sexy Beta-PR-Videos, die sie da rausgehauen haben, aber jetzt, wo dann eigentlich daran gehen sollte und wir alle wissen, dass die Technik schon funktioniert, man kann es ja schon ausprobieren, wollen sie nicht so richtig raus damit. Als wenn ihnen das selber ein bisschen zu scary ist.
Ich glaube, das könnte Ihnen im Moment um die Ohren fliegen, weil Sie mit dem Spinning, so der Ende der Privatsphäre, noch nicht so weit sind.
Ja, ja. Also eines der Dinge, die wir dann in dem vorigen Kapitel ja besprechen, ist unter anderem dieses Erik Schmidt-Zitat, wo er sagt, dass Google sich immer right up to the creepy line, also bis dahin, wo es den Leuten unheimlich wird, bewegt, aber nicht darüber hinaus. Und ich glaube, die haben mittlerweile ein ganz gutes Verständnis dafür entwickelt, wo die creepy line gerade ist. So, und wahrscheinlich wäre flächendeckend funktionierende Gesichtserkennung im Alltag schon drüber hinaus gerade.
Zumal auch jetzt die Netzfernpolitiker mittlerweile sagen, dass das ja wirklich eine rote Linie sei, die nicht überschritten werden dürfe. Und ich glaube auch, dass Google in Bezug auf die Öffentlichkeitsarbeit einige zu lernen hatte in Deutschland anhand der Google-Security-Debatte natürlich. Also ich glaube, diese deutsche Lösung, die da jetzt gefunden wurde, zeigt natürlich, wie stark der Konzern da reagiert auf Befindlichkeiten in der Öffentlichkeit. Also da sind wir eigentlich gespannt. Ich denke, dass die Debatte in Amerika und vor allen Dingen auch das Tool und wie sie es in den Markt bringen, anders sein wird als hier in Europa und speziell in Deutschland. Aber wir haben natürlich jetzt nicht nur so eine Techniken. Wir reden natürlich auch ein bisschen darüber, wie das mit Gangerkennung ist und wo überhaupt der Unterschied daran liegt, wenn man Techniken hat, die wo man aktiv mitwirken kann, also die man auf jeden Fall bemerkt und gegenüber eben solchen wo der Körper vermessen wird und möglicherweise gespeichert wird oder verglichen wird mit früheren Aufnahmen, wo man es eben nicht merkt. Wir haben natürlich auch noch mal ein bisschen was drin zu den Ausweisdokumenten und auch der Frage, wie hier die Industrie da eigentlich einen Markt generiert hat und das auch ziemlich erfolgreich tut, bis hin natürlich zu den politischen Verwicklungen. Da fällt mir gerade ein, Safe ID ist ja also eine der Firmen, wo ja unser ehemaliger Innenminister Otto Schily er sich dann engagierte nach dem Ende seiner politischen Karriere, ist er ja gerade pleite gegangen.
Echt?
Ja. Insolvent,
Insolvenzverfahren.
Okay. Zu viel an Chili ausgezahlt.
Ja, aber dennoch, also wir haben natürlich in Deutschland einige recht erfolgreiche biometrische Firmen, kann man schon sagen, und international erfolgreich. Ja. Aber auf jeden Fall ist es, wenn man sich so die aktuellen, wie heißen denn diese Berichte von, also diese Menschen, die immer die Prognosen über die zukünftigen Märkte machen.
Zukunftsforschung, oder?
Mehr so Wirtschaftsberatung. Naja, also Frost & Sullivan hat immer so einen Bericht zum Beispiel über die zukünftigen biometrischen Märkte. Also es ist immer noch eine riesige nach oben Kurve und sie überschlagen sich immer mit den Milliarden, die da im Jahr eingenommen werden soll. Die Bitkom hat ja ähnliche Prognosen für den biometrischen Markt.
Gibt es denn da, also mal um das so kurz zusammenfassen, gibt es einen logischen Grund, warum man aus technologischer Sicht Biometrie verwenden sollte, abgesehen vom ökonomischen Sinn? Als in Ausweisdokumenten zum Beispiel?
Naja, gut, für die Ausweisdebatten gab es und gibt es ja eigentlich nie einen Hinweis darauf, dass die Biometrie tatsächlich irgendeinen Zusammenhang mit der Sicherheit haben würde. Das ist natürlich eine Behauptung, die jetzt gekommen ist. Die ist natürlich für den Personalausweis, wo jetzt auch Biometrie zwangsweise drin ist, nämlich das frontale Gesichtsbild, gar nicht mehr geführt worden. Also interessanterweise haben sich ja eigentlich alle, liegt ja vielleicht auch ein bisschen daran, dass jetzt die dann mit der Unsicherheit der Lesewesen rauskam, alle reden über diese E-Identity, aber es wird kaum darüber gesprochen, dass da jetzt ein digitales Gesichtsbild drin ist und niemand begründet, warum eigentlich. Das ist eine interessante Sache.
Ja.
Also wird so mit dem Vorläuferprojekt, man sollte nicht vergessen, dass da die Biometrie in den Reisepässen in Deutschland schon 2005 eingeführt wurde und ja schon Äonen im Internetzeitalter. Das hat sich tatsächlich so ereignet, wie wir das damals eigentlich schon gesagt haben, nämlich dass es zu einer Selbstverständlichkeit wird, dass die Leute daran gewöhnt werden, ihre Biometriebilder abzugeben, so dass es eben jetzt auch wie selbstverständlich bei Krankenkassen passiert oder bei Führerscheinen.
Bei Krankenkassen auch schon?
Ja, na klar, es gibt einige Krankenkassen, die ja, Biometriebilder wollen. Also mir neulich ist es mir erzählt worden von der Stadtbibliothek, wo ich gesagt habe, Entschuldigung, die haben interessanterweise die Praktikabilität vorgeschoben, denn die haben dem potenziellen Bibliothekskunden gesagt, ja, aber es gibt doch gar keine Fotografen mehr, die Halbprofil können. Das mit den Ohren, ihr wisst schon. Fand ich sehr interessant. Also tatsächlich ist diese Selbstverständlichkeit. Und wenn man jetzt natürlich sieht, dass die automatisierten Grenzkontrollen ja jetzt dann doch kommen, obwohl ja immer behauptet wurde, nein, nein, das sei alle zusätzlich, müsste man ja auch, dann bringt ja nicht mehr Sicherheit. Dann sieht man natürlich immer diese Hemdsärmlichkeit der politischen Argumentation. Es ist schon, also das Told-You-So-Gefühl ist natürlich nicht angenehm. Denn also die Körpermerkmale kleben natürlich an einem, die kann man nicht so schnell wechseln wie ein Username.
Ja, das ist, glaube ich, denke auch der wesentliche Punkt, dass biometrische Merkmale in ihrer Unveränderlichkeit einfach überhaupt nicht dazu passen, wie sich unser Alter strukturiert. So, also das halt einfach multiple Identitäten und die halt einfach notwendig sind, um einen vernetzten Alltag zu bewältigen, dass die halt einfach völlig inkompatibel mit dieser Biometrie-Idee des Festgenageltseins auf eine Identität zusammenpassen.
Also ich glaube, prinzipiell zieht sich, glaube ich, durch das gesamte Buch, dass wir eine Diskussion nicht wirklich aufmachen wollen, nämlich die Frage, bringt es mehr Sicherheit? Also sind potenzielle Überwachungstechnologien dann eigentlich wirklich ein Treiber für mehr Sicherheit? Weil ich die Debatte in der Regel für ziemlich fruchtlos halte, denn für die allermeisten Techniken ist es eben gerade nicht nachgewiesen, sondern bleibt eine bloße Behauptung. Und also auf Schattenboxen hatte ich nicht wirklich so Lust. Also bleibt halt also mal so ein Mantra, den man immer hört, aber da ist halt in der Regel nicht viel hinter, zumal wenn man sich das aus der technischen Perspektive ansieht. Ich meine, beim Reisepass und beim Personalausweis kann man sich ja die Prozeduren auf den Meldeämtern gerne ansehen und wie einfach es ist. Ich habe gestern ein interessantes Projekt aus Tschechien gesehen, wo zwei Menschen denselben Ausweis benutzen können. Mhm. Weil sie eben die Gesichtsbilder voneinander mit Photoshop ineinander gemorpht haben. Also, und beide können mit dem biometrischen, also durch die biometrischen Erkennungssysteme durch mit demselben Ausweis. Also da gibt es so viele mannigfaltige Möglichkeiten, wo wir auch großen Spaß teilweise schon haben mit dieses Sicherheitsargument zieht bei mir eigentlich überhaupt nicht mehr, ist aber natürlich nach wie vor in jeder Marketingbroschüre jedes Biometrieherstellers in dieser Wachstumsbranche enthalten.
Ja, was ja einfach zu verstehen ist für nicht-technische Menschen.
Ja, es ist halt so eine Glaubensfrage. So, ja, ne? Genau. Also generell ist natürlich, ich glaube, zieht sich schon so ein bisschen durch das Buch, dass wir häufiger mal betonen, dass natürlich nicht zufällig Überwachungstechnologien auch als politische Forderung dann irgendwann in den Raum kommen, sondern dass es oft Mechanismen gibt, dass zumindest in vielen Fällen auch damit einfach schlicht ganz viel Geld verdient wird und wie in anderen Bereichen.
Industrieförderung betrieben wird und die ja teilweise auch zugeben. Also ja. Das häufig eben nicht mal irgendwas mit mehr Sicherheit, sondern eben nur mit reiner Industrieförderung zu tun hat.
Ja, also ich kann mich an einer Welt auch nie vergessen. Das war 2005 in der Bundesdruckerei. Da wurde also die erste Generation des Reisepasses vorgestellt. Und also jemand vom Innenministerium war da, nämlich der IT-Direktor, der übrigens heute noch ist. Schallbruch heißt der. Und da kam so die Frage von recht vielen kritischen Journalisten auf, unter anderem einen Journalist vom Guten Rat, ja, diese merkwürdige Verbraucherzeitschrift. Und der stellte dann halt nochmal so die Frage, warum wird das eigentlich jetzt hier so überhastet eingeführt? Warum müssen die Deutschen in Europa das allererstes machen, wo ja gerade eben der offizielle Test durchlief, wo ja die Ergebnisse nicht gerade berauschend waren und so weiter. Und irgendwann nach drei Nachfragen, was so sagte denn der IT-Direktor nur noch, das hat industriepolitische Gründe. Damit war so die Debatte beendet. Das war einfach nicht so augengeöffnet, irgendwie in dieser Ehrlichkeit, mit der er dann sagte, naja, Entschuldigung, Industrieförderung. Mhm. Während hinter ihm das Bitkom-Logo schlänzte, fand ich sehr schön. Naja, ist mir so in Erinnerung geblieben.
Ja, ein bisschen in die Richtung geht ja auch das nächste Kapitel. Wir wissen, wohin du gehst, Orte, Wege, Bewegungsprofile. Also die Vorratsdatenspeicherung könnte man ja auch irgendwie eigentlich nur als Industriepolitik oder Industrieförderung ansehen.
Naja, ich finde, bei der Vorratsdatenspeicherung ist es nicht ganz so deutlich wie in anderen Bereichen. Auch weil natürlich die Industrie hier teilweise divergierende Interessen hat. Denn hier gibt es natürlich einen großen Teil, insbesondere in der Telekommunikationsbranche, die natürlich die Kosten dafür hilft, Sheriff des Staates zu sein und eine imaginierte erhöhte Sicherheit mit den eigenen Geldern zu bezahlen, denn faktisch wurde die nicht ersetzt. Die ist natürlich hier so ein bisschen anders gebaut. Na klar, gibt es hier Leute, die die Techniken dafür bauen und sich da auch ja, eine Menge Geld dran verdienen können.
Aber es ist eben nicht die Industrie, sondern sind halt meistens die Hersteller von diesen genau. Abwehrsystemen. Das Kapitel selber geht zum einen natürlich um die staatliche Erfassung, aber zum anderen auch um so Sachen wie Foursquare und diese Dinge, also halt die freiwillige Preisgabe und Location-basierte Dienste und was die halt für Auswirkungen haben können. Und
wir haben auch nochmal erklärt, weil glaube ich auch für viele, sag mal, von der Netzgemeinde sicherlich Fakten sind, die sie kennen. Wir haben nochmal erklärt, wie ist eigentlich diese Mobiltelefonienetze aufgebaut und wie kommt eigentlich mit welcher Genauigkeit zustande, dass ein Lokationsdatum entsteht. Aber wir haben es auch ein bisschen verglichen mit den anderen Lokationsmöglichkeiten, die es so gibt. Also insbesondere natürlich irgendwie WLANs, aber auch die GPS-Funktion, die ja in der Regel in vielen Telefonen jetzt eingebaut ist und so. Also wir haben versucht auch mal so die Genauigkeit zu vergleichen, sodass einem klar ist, wie genau man lokalisiert wird. Interessant ist an der Debatte eigentlich, dass anders als es vermutet war, wenn man sich vor allen Dingen auch die Börsenwerte der Unternehmen, die da dranhängen, anschaut, ach der, diese freiwillige Lokationsdaten-Ding nicht so wirklich fliegen gelernt am Markt. Also wenn man sich so die Nutzerzahlen ansieht, Foursquare ist, glaube ich, in Deutschland ein ziemlich gutes Beispiel, das krepelt ja so. Es wurde nicht zur Killer-App. Anders als andere Dienste. Ja. Das heißt, es gibt offenbar ein gewisses Gefühl dafür bei den Leuten, die das benutzen, dass es vielleicht doch irgendwie creepy ist.
Unklar. Also die Frage ist, warum wurde es bisher noch nicht irgendwie erfolgreicher? Und ich glaube, das liegt daran, dass noch keiner mit einer großen Marktmacht in die Vermarktung hier eingetreten ist.
Aha.
Die Telekom plant das wohl.
Also, naja, also die sollten sich vielleicht
mal abwarten.
Also die, wenn man sich anguckt, was in den USA passiert, also wo ja Foursquare, Govala und so halt groß, ja, relativ groß sind, ist, dass die Nutzungsintensität bricht nach 4 bis 6 Wochen dramatisch ein. Dass also die sehen halt, und also ich habe jetzt keine belegte Studie, wo mal ausführlich erforscht wurde.
Es gibt aber 2 an Army-Unis.
Also mein Gefühl ist einfach, dass die Leute nicht auch noch in ihrem Alltag sich darum kümmern wollen, wer was sehen kann.
Über ihren Aufenthaltsort natürlich jetzt, also jetzt also, spezifisch für Lokationsdaten.
So. Und das zweite Problem ist halt, dass die bedingt durch die Unschärfe der Lokationsermittlung können dadurch natürlich eine Menge Missverständnisse entstehen. So, also es ist halt so, also ich kenne halt so diverse Gegenden, wo halt einfach irgendwie, da ist halt irgendwie der Lack- und Lederclub direkt neben dem Steakhouse. So, und wenn die Lokationsermittlung automatisch passiert, was bei den meisten Diensten momentan noch nicht ist, aber wenn das ist ja das Ziel, dass man halt sich da nicht mehr drum kümmern muss und nicht keinen Check-in mehr machen muss auf die Location, dann kann das halt schon mal zu interessanten Verwechslungen führen. Und ich denke, das sind halt so Sachen, die die halt diese Ausbreitung halt so ein bisschen eindämmen.
Ich glaube eigentlich, nee, ich habe eigentlich eine andere These. Das ist mir auch mittlerweile jetzt öfter berichtet worden. Ich glaube, aber die Menschen daran eher abstößt, ist so diese typische, die kleinen Alltagslügen, nenne ich es mal. Mein Gott, man hat mal wieder verpennt. Und man hat sich aber ausgedacht, dass wieder eine S-Bahn nicht kam. Also, wisst ihr, was ich meine? Mein Eindruck ist, dass viele Leute eigentlich so diese...
Die Verlust des Handlungsspielraums.
Genau, da verliert man Handlungsspielraum, weil die anderen eigentlich zu genau wissen, wo man gerade ist. Also diese, ich weiß schon, wenn man mal 20 Minuten zu spät kommt und denkt sich irgendwas aus, also diese, ich nenne das Alltagslügen, weil ich das eher unter Schwindeln als unter Lügen einsortieren würde. Ja, man hat mal wieder was verpeilt und macht sich eigentlich jetzt erst los, wenn man eigentlich das Date vergessen hat, ihr wisst schon. Ich glaube, das hat mehr damit zu tun und natürlich mit Arbeitgebern. Also mein Eindruck ist, dass das doch viel mit Beschäftigungsverhältnissen zu tun hat.
Ich glaube eher, was ist der Gegenwert? Also ich habe auch mal mir Foursquare angeschaut und ich fragte mich halt so, naja, also das Problem hatte ich damals schon bei Places und so weiter. Warum soll ich jetzt irgendwie hier mitteilen, dass ich jetzt gerade hier bin?
Na, das ist Worte sparen, weil doch, du weißt doch, was der am häufigsten gesprochene Satz am Mobiltelefon ist, nämlich, wo bist du gerade? Und also so, das ist ja ein gewisser Mehrwert, ja. Aber ehrlich gesagt, also heute auch zu telefonieren, also sich zusammen telefonieren, um irgendwie sich im Kaffee zu treffen, ist ja irgendwie so selbstverständlich geworden. Ich weiß nicht, was der Mehrwert. Also siehst du einen Mehrwert?
Nee, ich sehe keinen Mehrwert. Also es ist halt, also es gäbe für mich einen begrenzten Nährwert auf Outdoor-Partys, wo ja, man...
Outdoor.
Aber da kann man auch Twitter verwenden. Ich
genau,
sehe gerade an Bühne 2.
Ja, da kann man entweder Twitter verwenden oder halt sich irgendein der
andere. Man könnte sich auch mal winken.
Ja, wenn man überhaupt Netz hat. Ne?
Genau, falls man in diesen 5000 Leuten überhaupt noch Netz hat. So. Aber ansonsten ist es halt irgendwie, ja, also ich sehe bei diesen Diensten eben auch keinen großen Service. Wo ich was schon sehe, ist natürlich lokationsbasierte Suche. Und ich denke, das ist auch der einzige Bereich, in dem wirklich was passieren wird. Also das ja eben genauso, wohin Google geht, eben auf Mobiltelefon, Suche, Lebensbegleitung halt in diese Richtung zu gehen.
Ja, weil da auch wahrscheinlich ein großer Markt noch
da ist. Da halt ist Geld, ja.
Der ist halt noch überhaupt nicht irgendwie quasi geborgen ist.
Ja. Ich sehe schon, Männer, ihr habt die Mechanismen des Marktes hier wieder vollkommen durchschaut.
Tja. So ist das in der Wirtschaft, nicht wahr?
Ja. Also wir haben schon gewisse wirtschaftskritische Elemente in dem Buch, aber das ist natürlich auch, glaube ich, ein bisschen Gebot der Zeit.
Ja, also es gibt ja also so im Großen und Ganzen, sagen wir mal, bei Social-Media-Nutzern gibt es ja so, sagen wir mal, zwei Gruppen. Die eine Gruppe, die ist halt relativ, nennen wir sie mal schmerzfrei. Also da macht jeder bei Foursquare, wird sofort überall eingeloggt, sobald man mal ein Freibier bekommt oder sonst irgendwie. Und alles wird ausprobiert und also vollkommen, man hat das Gefühl, das sind so Leute, die sind eher in den 90ern aufgewachsen, so irgendwie, also konsumorientiert und ohne so irgendwie so quasi das Kritische, was so viele haben, die in den 80ern vielleicht noch so ein bisschen aufgewachsen sind.
Du meinst, wir sind irgendwie 80s, ist das, was du sagen willst?
Ja, Ausnahmen bestätigen die Regel oder viele Ausnahmen sind ja auch irgendwie dann in den 80ern sozialisiert worden, aber es gibt halt so diese also eher konsumkritische Haltung und diejenigen, die halt, denen das halt vollkommen egal ist.
So. Ja, vollkommen schmerzfrei. Ich verstehe die Unterscheidung, die du machen willst. Ja, das stelle ich auch so fest, ja.
Genau, aber da sind wir ja auch quasi im nächsten Kapitel wahrscheinlich, ne? Aber ich habe da nichts zu verbergen, vom Irrtum, Anmaßung einer hohlen Phrase. Ja. Da geht es dann wahrscheinlich um auch Post-Privacy.
Ja, also hier haben wir eigentlich mehrere Debatten, die wir natürlich nicht zu Ende führen können. Also da könnte man ein eigenes Buch drüber schreiben, aber uns war das wichtig, die Frage danach, was habe ich zu verbergen, mal ganz konkret zu beantworten.
Ja.
Das war uns natürlich sehr wichtig.
Und ja, und eben auch mal diese, also gut, ja, November, wir sind schon Vorlauf zu dieser Debatte und so, aber halt einfach so ein bisschen auch zu antizipieren, wohin diese Debatte gehen wird. Und lustigerweise passt es gerade ganz gut, so, also vom Timing her. Einfach ein paar ganz wesentliche Pfosten nochmal einzuschlagen. Die erste Frage, also die erste Problematik, die halt ja bei dieser ganzen Post-Privacy-Diskussion ja immer sorgfältig vermieden wird, ist die Machtfrage. Es ist ja so, dass Privatsphäre ist ja ein Schutz vor Machtmissbrauch, also ein Schutz davor, dass man Mächtigeren zum Opfer fällt oder die einen halt ausnutzen oder missbrauchen können. Oder man halt eine schwächere Position gegenüber denen kommt. Und
oder die Position noch weiter geschwächt
wird. Oder die Position noch weiter geschwächt wird. So. Und diese Diskussion wird ja gerade von den Post-Privacy-Vertretern sehr ungern geführt, weil sie ja an den Kern des Problems geht, nämlich zu sagen, okay, da gibt es Konzerne, die sind mächtig, einfach qua ihrer Wassersuppe, ihres Geldes und ihrer politischen Aufstellung. Und da gibt es uns als ja, Nutzer, die de facto keine Rechte haben. Also wir können deren Service benutzen zu deren Konditionen. So, und,
oder auch nicht.
Oder auch nicht. Und das heißt, die Veränderung des sozialen Konsens, die es halt so notwendig macht, einen Facebook-Account zu haben, ist eigentlich ein Zwang in eine Abhängigkeitssituation hinein, in eine Preisgabe von Daten hinein, für die ja, also wo ich halt im Zweifel am Ende keinen Ausweg habe, wenn ich noch im sozialen Leben teilnehmen möchte. So.
Ja, und unter der Bedingung, die ja für Google und Facebook auch nochmal besonders sind, nämlich eine gewisse Monopolisierung.
Na klar.
Also ich habe halt einfach nicht irgendwie drei große Anbieter oder fünf, sondern ich habe eigentlich, und das entsteht ja gerade bei den Social Networks, ich habe jeweils eins. Wie bei Google, die eben beherrschen, was wir wissen.
Und es gibt keine Balance. Wenn man versucht rauszubekommen, was in Google passiert, läuft man in der Regel gegen eine Wand. So, also halt, bei Google gibt es halt diese locker fluffige Schnittchen, lass uns mal hier Think Tank bla machen, aber da erfährt man nicht, was in Google passiert. Also es gibt keine Offenlegung der Algorithmus, es gibt keine Offenlegung der Verwendung, es gibt keine Transparenz darüber, was mit meinen Daten passiert. So, und Google, muss man sagen, gehört noch zu den besten von diesen Firmen. Da gibt es wenigstens so ein, was weiß Google über mich Seite, wenn man die dann mal findet, wo dann so eine gewisse Andeutung darüber steht, was so.
Ja, und für jeden neuen Service wird auch, wenn man es zumindest wissen will, erklärt, welche Daten wo anfallen und wo die hingehen.
Ja, eigentlich sind die Formulierungen so, dass ich da, also.
Windelweich, ja.
Ne? So, aber genau diese Machtfrage zu stellen, das ist eigentlich, denke ich mal, der Kern der Debatte in den nächsten Wochen. Also gerade diese Post-Privacy-Debatte eben genau auch mal diesen Punkt da reinzubringen, zu sagen, wie sehen denn die Machtverhältnisse aus und ist denn Privatsphäre, so wie wir sie kennen und so wie wir sie verteidigen, nicht einfach auch ein Mittel, der Balance. So, weil solange diese Konzerne nicht bereit sind, transparenter zu sein, was sie mit den Daten machen und möglicherweise auch mal ein Nein zu akzeptieren, ist denen meine Daten nicht zu geben die einzige Möglichkeit, die ich habe, mich zu wehren. So, und die zweite Diskussion ist natürlich eben genau diese, ich habe ja nichts zu verbergen. Wenn man mal nachfragt und da mal ein bisschen reinbohrt, dann haben die meisten Leute was zu verbergen.
Ja, natürlich.
Die Frage ist eben immer nur, vor wem. Ja, also die Frage ist am Ende immer nur, vor wem haben sie was zu verbergen. So, und bei Leuten, die Anfang 20 sind, findet man tatsächlich gelegentlich irgendwie die Situation, dass sie nichts zu verbergen haben, weil deren Leben ist halt gerade noch langweilig. So, die haben halt irgendwie keine Krankheiten, die sie möglicherweise vor ihrem Arbeitgeber verbergen müssten. Die haben irgendwie kein interessantes Privatleben. So, also da ist halt nichts zu.
Also das finde ich jetzt aber schon ein bisschen pauschal.
Das ist einfach.
Ich glaube, Franks Leben muss mit 20 ziemlich öde gewesen sein, oder?
Nee, ich extrapoliere jetzt gerade nur von diesen Post-Privacy-Leuten. Ich vermute einfach, dass die ein sehr langweiliges Leben haben.
Aber die wollen auch nicht wissen, welche Pornos sie wann gucken.
Oder
sie wollen es
nicht
an der
Detail. Also ich finde ja zum Beispiel bei diesen Post-Privacy-Leuten sehr spannend, dass sie. Also es gibt ja auch keine Transparenz darüber, zum Beispiel in welchen Geschäftsverhältnissen die zu diesen Konzernen stehen. Ne? Also wenn man sich jetzt da hinstellt und sagt irgendwie, gebt uns doch mal alle eure Daten, lasst uns doch mal unsere Daten preisgeben, weil das jetzt gerade der hippe neue Lifestyle, dann ist meine nächste Frage, okay, und wo ist dein Beratervertrag mit Google, Facebook oder wem auch immer? Ja?
Ich glaube, es ist noch nicht mal das. Ich glaube, es ist vor allen Dingen bei vielen dieser, zumindest hier in Berlin wohnenden, bekannten Vertreter dieser Post-Privacy-Ideologie oder wie man es so nennen möchte, dass sie von einem Weltbild ausgehen. Also A, sie haben alle sehr homogene Freundes- und Bekanntenkreise, die alle eher
das
so akademischen Hintergrund haben. Sie gehen alle davon aus, dass sie sehr mündig sind, mündige Konsumenten und so weiter, dass sie wissen, was damit passiert und so weiter. Mhm. Und dass sie das eigentlich auf den Rest der Gesellschaft irgendwie
übermachen.
Und alle anderen müssen ja genauso sein. Deswegen ist das ja alles kein Problem.
Ja, also dieses Oktroyieren des Lebensstils ist ja auch eigentlich der Vorwurf, den wir da auch noch mal ein bisschen expliziter machen.
Da ist sogar noch mehr. Also dieses, ich habe nichts zu verbergen, hatte schon immer auch eine entsolidarisierende Komponente. Denn in dem Satz schwingt tatsächlich mit, du aber auch nicht. Denn der Satz sagt eigentlich nicht im wenigsten nicht wirklich was aus über sich selbst, sondern man sagt eigentlich was über die anderen aus, mit denen man nämlich spricht darüber, wenn man ihm sagt, dass man nichts zu verbergen hat.
Das ist halt der quasi moralische Anspruch, du hast ja auch nichts zu verbergen.
Ne? Richtig. Und diese Entsolidarisierende war da schon immer bei. Und ich glaube auch, dass, also ich bin da ein bisschen anderer Meinung, glaube ich, als Frank. Ich glaube, dass die Debatte trotzdem die Datenprofiteure, die natürlich nach Kräften befeuern, weil sie einfach den Konsens natürlich schrittweise ändern wollen, dass die in Deutschland eigentlich schlechtere Karten hat, dass sie überhaupt intensiv geführt wird. Das hat zwei Gründe. Zum ersten, wenn man sich natürlich jetzt ansieht, wer hier in Deutschland derzeit vertritt, vielleicht noch die dazu nimmt, die jetzt, weiß ich nicht, die Amis, die damit debattiert haben, wie Jeff Jarvis, irgendwie Ende letzten Jahres, glaube ich, war das, dann sieht man natürlich, dass da einfach von der Substanz wenig ist.
Der hat auf der Republika vertreten. Ja. Ich dachte, der möchte über Zukunft des Journalismus reden und auf einmal kriegt ich da seinen Vortrag irgendwie. Ich rede jetzt über Privacy und ich dachte mir, oh mein Gott, jetzt können wir da ja nicht mehr ausladen.
Ja, also, aber ich meine, also ich denke, dass man da relativ deutlich sieht, dass da nicht so sehr viel hinter ist. Also da ist einfach von
das intellektuelle Fundament ist sehr dünn.
Ja, zumal wenn die Machtfrage kommt, Frank hat es schon angesprochen, aber ein zweiter Aspekt ist natürlich, ich glaube, das ist in Deutschland nicht zu unterschätzen, die historische Dimension, die wir bei Deutschland immer schon hatten, wenn wir über Datenschutz reden und über Persönlichkeitsrechte. Also ich denke, das wird auch nicht so leicht sein, wegzudiskutieren. Ja, denn mit dieser Machtfrage hat sich ja in Deutschland auch schon immer die Missbrauchsfrage verbunden. Ja. Und es ist ja allen noch klar, warum auch gerade hier so in Deutschland diese Rechte für informationelle Selbstbestimmung so stark geworden ist. Das hat auf jeden Fall auch einen Hintergrund in unserer Geschichte. Und ich möchte dabei noch mal was anderes erwähnen. Das ist nicht immer nur die Nazi-Geschichte und die Frage, welche Maschinen, also jetzt zum Beispiel die Hollerith-Maschinen, man brauchte, um irgendwie Juden auszusortieren und in die Vernichtungslager zu schicken, sondern das ist natürlich auch eine Debatte über die DDR. Also nicht umsonst gibt es ja da durchaus eine interessante Frage, was wäre, wenn gewesen die DDR noch diese Digitalzeit erlebt hätte, was wahrscheinlich nicht passiert wäre aus anderen Gründen, aber
nicht also, so sicher.
Ja, nee, ich bin da eigentlich auch nicht so sicher. Naja, da könnte man nochmal einen eigenen Podcast drüber machen. Also der Punkt ist, dass, glaube ich, die Debatte in Deutschland über diese Volltransparenz ohne diesen Machtaspekt und ohne den Hintergrund unserer Vergangenheit nicht geführt werden kann. Und da muss ich sagen, was ich jetzt dann so lese, ich darf mal in dieses, habt ihr bestimmt auch gelesen, das Spiegel-Interview mit
wie hieß Julia noch? Schramm.
Julia Schramm. Dann kann ich einfach sagen, dass ich das, also das ist für mich kein Diskussionsniveau.
Ich dachte, das wäre ein Medienhack.
Ja, vielleicht mehr, war das ein Medienhack.
Mehr ist das eigentlich auch nicht. Also, ja,
wahrscheinlich.
Keine Ahnung. Bemerkenswert fand ich irgendwie.
Also ich glaube, es war echt ernst gemeint, ne? Aber mein erstes Mal lesen war, da dachte ich, gehackt. So.
War das wirklich ernst, meinst du?
Ja, unklar.
Ich weiß nicht, also ich habe mir ja mal irgendwie eine Weile das Etherpad von, wo sie versucht haben, da mal eine kohärente Position zu formulieren, weil ich finde ja gut, dass es diese Debatte gibt, in dem Sinne, dass man halt einfach sein eigenes Argument schafft und seine eigenen Sichtweisen mal ein bisschen.
Ja, es gibt ja Argumente, die genau. Nein, es gibt ja auch Argumente, die ich sehr gut finde. Mhm. Also es gibt zum Beispiel den Aspekt, dass sehr klar in mehreren Texten, die auf diesem Blog zu lesen sind, natürlich irgendwie hinterfragt wird, wie die derzeitige datenschutzrechtliche Debatte geführt wird. Und das finde ich, da kann ich mich oft gemein machen. Mhm. Also die Schlussfolgerung kann ich natürlich nicht tragen, aber ja. Erzähl mal von dem Pad.
Ja, und was ich sehr schade finde, ist, dass es halt eben keine kohärente Position gibt in dem Sinne, dass es halt also kein intellektuelles Fundament gibt, von dem man aus argumentiert, sondern halt so ein Sammelsurium ist. Eben genau deswegen, aber etliche von den Sachen, gerade was zum Beispiel den Status und Ausrichtung der rechtlichen Datenschutznormen in Deutschland angeht, dass die halt dringend renovierungsbedürftig sind, kann halt niemand irgendwie, der irgendwie noch klaren Geist ist, bestreiten. So.
Natürlich, ich meine, da kämpfen wir ja auch seit Jahren, oder?
Also da,
mehr oder minder das erfolgreich.
Mal, also das halt, also da will ich mich auf gar keinen Fall auf jeden Fall auf der Seite einsortieren, die da sagt, irgendwie der Datenschutz ist super so, wie er ist. Im Gegenteil. Nur die Frage ist halt eben, mit welcher Herangehensweise ändert man es? Also in welcher Herangehensweise ändert man diese Datenschutznorm und diese rechtliche Umsetzung davon? Und genau da ist eben die Frage der Balance zwischen den Bürgern und den Konzernen und dem Staat, nicht zu vergessen. Wie wird die aufgesetzt und wohin geht da die Reise? Welche Ausgleichsmechanismen gibt es da? Wir hatten ja vorgeschlagen, zum Beispiel einen Datenbrief, also halt eine Mitteilungspflicht zu sagen, jedes Unternehmen und jede Behörde muss einmal im Jahr Bescheid sagen, wenn sie Daten über einen hat, über den normalen Weg, mit dem sowieso mit einem kommuniziert. So, also einfach Methoden zu finden, die halt einfach, sagen wir mal, realitätsnah sind, also die man auch einfach umsetzen kann und jetzt nicht dazu führen, dass man halt das 545. Prozessverzeichnis schreibt, was denn sowieso niemand liest und prüft, weil die Datenschutzprüfbehörden sowieso vollständig überlastet sind. Und also deswegen ist, also ja, diese Debatte eben aufzuziehen an dem, ich habe sowieso nichts zu verbergen, ist halt der falsche Weg. Sondern was wir halt auch versuchen, das zieht sich halt das ganze Buch zu sagen, wir müssen praktikable Lösungen finden, wir müssen Lösungen finden, die in dieses Jahrhundert passen, die mit den abzusehenden Technologien kompatibel sind und die im Zentrum stehen haben, dass der Einzelne, also der Bürger, ja wieder die Souveränität darüber bekommt, was da eigentlich passiert.
Und das ist ja auch eigentlich genau der Kern der Definition der informationellen Selbstbestimmung, nicht wahr?
Ja.
Also ich finde, es hat noch mehr Aspekte. Bei der Spaggeria halt noch enthalten ist, ist ja immer so die Frage, neben der aktuellen Debatte um die Datenschutzgesetzgebung, nämlich wie das in Zukunft eigentlich geregelt werden soll und wie, inwieweit man anderen Regeln mitgibt. Ja. Deswegen ist mir nochmal wichtig, ich möchte eigentlich niemand vorschreiben, wie er lebt, aber das Buch leistet eigentlich genau das, nämlich
Vorschläge machen,
aber auch aufgeklärt sein, was geht.
Ja.
Und ich glaube, nur wenn man entscheiden kann und weiß, worüber man spricht, dann kann man sich selber ein Bild machen. Wer dann gerne vollkommen transparent leben will, bitteschön. Und der Vorwurf, der jetzt da häufig zu lesen ist, ist auch, dass man gleichzeitig, wenn man sich für den Datenschutz einsetzen würde, auch was gegen Open Data hätte. Wo ich natürlich, also
völliger Unsinn. Ich habe erstmal eine Weile gebraucht, das zu verstehen, überhaupt als Vorwurf, weil es so dermaßen hanebüchen ist.
Genau. Das zieht mich so auf die Hackerethik zurück, die ja schon lange vor dieser Debatte postuliert hat. Nämlich der klassische Spruch, den ich immer noch für ausgesprochen wahrhalte, öffentliche Daten nutzen, private Daten schützen. Ich glaube, das ist heute noch viel wahrer als früher.
Ja.
Ich glaube, als das formuliert wurde, war überhaupt noch nicht absehbar, welche Bedeutung dieser Satz mal haben würde. Ja? Also Natürlich würde ich mich immer für Open Data einsetzen, auf jeden Fall. Wobei natürlich auch da natürlich zu bedenken ist, dass die größten Profiteure davon natürlich einige Unternehmen sind, die mit der Zunge schnalzen, wenn sie Open Data kriegen würden, ja, for free. Alles klar. Aber ich bin sehr dafür, diese maschinenlesbare Regierung zu haben in allen Facetten. Aber wenn es um private Daten geht, eben nicht.
Und ich hätte eben doch gerne maschinenlesbare Konzerne.
Natürlich. Ja. Ach so, da fällt mir die Meldung, die ich gerade eben noch gelesen habe, dass der Deutsche Industrie- und Handelskammertag heute gefordert hätte, das Verbraucherschutzgesetz abzuschaffen.
War Verbraucherinformationsgesetz.
Meine ich doch, Verbraucherinformationsgesetz. Immer diese Gesetze. Das fand ich doch sehr lustig. Mit der schönen Begründung, wir mögen zwar Transparenz, aber nicht so richtig, wenn es uns betrifft. Also nee. Naja, wenn man mal so die Kinnladenmeldung heute.
Ja, wir sind eigentlich auch beim letzten Kapitel angekommen, so das digitale Ich, praktische Wege zu einer neuen digitalen Mündigkeit. Also da geht es um digitale Selbstverteidigung.
Du hast eins vergessen.
Achso, aber haben wir das nicht? Also ihr könnt natürlich jetzt auch noch so, wohin die Reise geht,
aber drei Tage im Jahr. Das ist unser Lieblingskapitel, wie kannst du das
2021.
Vergessen?
2021. Ist tatsächlich unser Lieblingskapitel.
Ja, aber weißt du was, wir reden am besten nicht darüber. Wir reden da nicht drüber.
Genau, okay, also da reden wir nicht drüber. Das Kapitel, was uns am meisten Spaß gemacht hat zu schreiben, das ist tatsächlich eine Sci-Fi-Short-Story.
Ja.
Wo wir halt versucht haben, ein bisschen zu extrapolieren. Und da reden wir jetzt gerade mal nicht drüber, weil das sollte er wirklich selber lesen. Das ist nämlich ziemlich...
Das Beispielkapitel, was online steht?
Nee. Nein. Das Beispielkapitel, das online steht, ist ja die erste.
Okay.
Wir haben doch nicht das Lieblingskapitel. Nein.
Das gibt es dann noch als Comicform und wird noch verfilmt, oder?
Na, also zumindest wäre es Manga-tauglich, ja.
Also ich könnte mir das auch als Kurzfilm vorstellen. Durchaus.
Stimmt, ja.
Ich weiß sogar, wie die Protagonisten aussehen.
Ja.
Wie ist die rechte Frage geklärt? Oder, also, falls jetzt jemand hier zuhört und das Kapitel dann auch total begeistert liest.
Apropos, wie viele Leute hören eigentlich deinen Podcast, Markus?
Das kommt ganz auf das Thema an, ne?
Oh, was will er uns damit sagen? Also meinst du, Post-Privacy-Spackos klickt eh keine?
Doch, gerade die wollen ja alle hören, was ihr gesagt habt. Aber also manchmal habe ich irgendwelche amerikanischen Wissenschaftler, die kein Schwein kennt, die aber super interessante Sachen machen, aber die werden dann kaum gehört, weil das Thema dann wiederum so ein Nischenthema ist.
Und nee, ich glaube, dass Markus das einfach nicht genügend bewirbt dann, wenn das so eine Nischenthemen sind. Du könntest einfach die Post-Privacy-Sache nicht posten. Wir sagen einfach nicht an, worüber wir gesprochen haben, außer dass es eben um das Buch geht. Das wäre doch mal ein echter Medienhack, oder?
Ich weiß nicht.
Nein?
Also aus PR-Gründen wäre das andere wahrscheinlich besser.
Ja, ich glaube schon.
Ja, gut. Oh boy, ihr seid so PR.
Na gut, aber wir überspringen das Kapitel mal, weil das wollt ihr alle lesen. Ja, geht sogar 40 Seiten lang. Da bin ich mal gespannt. Gibt es bald als Manga, wenn jemand die Rechte mit dem Verlag klärt?
Warum nicht?
Ich weiß nicht, kannst du gut malen?
Nee, aber das können andere Leute. Wir können nur Geschichten schreiben.
Also wenn jemand gut malen kann, dann würden wir auch einen Manga nehmen.
Okay, und wenn nicht, dann stell's einfach ins Netz. Apropos Netz, gibt's das Buch eigentlich auch im Netz? Also in Comments und so?
Naja, also das Problem ist halt mit deutschen großen Verlagen, dass die ja momentan bei dem Thema E-Books noch ein wenig vorsichtig sind und halt momentan halt nur EPUB mit DRM machen. Das ist halt das Einzige, was du halt bei deutschen Großverlagen momentan bekommen kannst, deswegen gibt's das halt noch nicht. Wir versuchen da, ob da mal irgendwas geht so, aber noch keine, können wir gerade einfach schlicht keine Versprechungen machen. So. Also
naja, wir können zumindest was sagen. Also wir haben ja verhandelt, dass die digitale Version, also die Rechte an der digitalen Version nach einer Weile uns zurückfällt.
Genau.
Und dann können wir damit machen, was wir wollen.
Ja.
Also dann können wir das auch der Öffentlichkeit in die Hände geben.
Ja, also das wird auch noch ein bisschen dauern.
Ja, leider, aber halt zumindest in dieser Hinsicht kein Buyout-Vertrag.
Genau, es war halt wichtig für uns, dass wir sozusagen die digitale freie Archivierbarkeit sicherstellen.
Genau.
Ja.
Also in 10 Jahren wird es frei.
Nein, kürzer.
Kürzer.
Aber, viel kürzer.
Ja. Ja, aber könnte er nicht sagen. Gut.
Hat noch nicht.
Ja, da. Machen wir nochmal einen kurzen Überblick, so letzter Kapitel, digitale Selbstverteidigung. Geht es da um verschlüsselt eure E-Mails und so weiter? Oder?
Na, es geht eigentlich um etwas Grundsätzlicheres, nämlich erstmal zu versuchen, festzustellen als ersten Schritt, was ist denn eigentlich der soziale Spielraum, den ich habe? Also was sind denn eigentlich die Daten, die mir schützenswert sind? Also wo ist dann mein ganz privater Schutzbereich? Was sind denn die Informationen, die Aufenthaltsorte, was auch immer, die ich nicht möchte, dass die jeder weiß oder wo ich zumindest eine gute Kontrolle darüber haben möchte, wer es weiß und unter welchen Bedingungen.
Also für eine wirklich individuelle Sichtweise auf das jeweilige Leben desjenigen, der sich überlegt, das wird sicherlich für mich, für dich und für andere Leute sehr, sehr unterschiedlich sein.
Also wir hatten eigentlich ursprünglich überlegt, ob wir da sozusagen so eine Art generalisiertes How-to-Kapitel draus machen und sind da schlicht drauf gekommen, dass es halt völlig unmöglich ist, weil schon zwischen uns beiden halt einfach die Sichtweisen da so groß divergieren.
Er hat ja noch einen öffentlichen Twitter, stell dir vor, Markus.
Ich weiß.
Tja.
Hat auch mehr Follower.
Ja, tja. Naja, jedenfalls, deswegen haben wir festgestellt, dass der einzig sinnvolle Weg, es ist halt eben so ein bisschen Anleitung dazu zu geben, wie man halt seinen persönlichen Weg findet. Also wie man seine persönliche Balance findet, sein persönliches Abwägen, welche Dienste was wert sind. Es sind natürlich ein paar sehr allgemeine Sachen drin, zum Beispiel halt, dass man eben nicht jedem Startup, was so daherkommt und erstmal die Daten will, halt irgendwie da erstmal subscribed.
Also eine gewisse Gelassenheit.
Genau,
also nicht jedem Hype hinterherrennen.
Digitale Gelassenheit. Also wer hat denn zum Beispiel noch...
Aber der Nutzername, ne? Wenn man so pseudonym erstmal überall so rein...
Markus hat das auch, oder?
Verstehe. Hast du noch einen Second Life Account?
Orkut? Ich hatte tatsächlich mal Orkut,
weiß ich. Den Orkut-Account kann man auch einfach nicht löschen, deswegen.
Ja, wie ich der Brasilianerin?
Ich weiß gar nicht mehr, was so irgendwie mein Orkut-Nutzername war. Den wollte ich nämlich mal löschen und ich wusste gar nicht mehr.
Ja, du musst dir erstmal einen Google-Account mit dem Nutzernamen anlegen. Und
das war ja noch in der Zeit vor dem Google-Account.
Ja, aber die haben sie später. Nee,
aber wenn du jetzt deinen Orkut-Account löschen willst, dann musst du dir einen Google-Nutzernamen da mit dem Orkut-Account anlegen. Und wenn der Nutzername bei Google nicht mehr frei ist, den du bei Orkut hattest, dann musst du da irgendwie komplizierte Prozedur zu verbinden machen, nur um ihn löschen zu können.
Ja, auf jeden Fall, seit 5 Jahren komme ich ja nicht mehr rein. Ja, aber Second Life, ich war tatsächlich mal für irgendwie 10 Minuten drin, als ich eine Präsentation machte. Irgendwie, da sollte ich bei einer NGO E-Campaigning-Strategien erklären und da war gerade dieses Spiegel-Titelbild zu Second Life und die interessierte überhaupt gar nicht, was E-Campaigning, was man da macht. Und sie wollten nur Second Life sehen und ich meinte nur so, da gibt's aber nichts zu sehen und dann muss ich mir da halt während dieser Präsentation irgendwie so einen Account einrichten und dann sind wir da mal gemeinsam reingegangen und da waren alle enttäuscht.
Genau. So, also das ist halt, MySpace, ja, ne, weiß ich, gibt es noch? Noch ist nicht abgeschlossen.
Ja, aber natürlich.
Ja, aber die ganzen Deutschen,
da gibt es fetische Nischen und Musik.
So. Ah, naja, gut, jedenfalls.
Die wechseln halt gerade alle zu Facebook.
Es gibt halt jedenfalls so ein paar Regeln, die wir halt einfach mal aufgestellt haben, so einfach als Vorschläge, so wie gesagt, keine Dogmatik, sondern einfach Vorschläge.
Und das ist auch überhaupt nicht regulativ. Also wirklich nicht regulatorisch gemeint, sondern eher für den eigenen sozialen Spielraum. Ja. Und wir haben natürlich, also wir konnten natürlich nicht anders als auch aus den Erfahrungen, die wir so machen, wenn wir Vorträge halten oder über das Thema überhaupt reden oder wenn wir unsere Mails hier so an den Chaos Computer Club kommen, so betrachten, ja, da ist es ja auch sehr deutlich, Leute wollen natürlich auch konkrete Hilfe. Weswegen es, weil wir das nicht ins Buch schreiben wollten, macht das auch keinen Sinn.
5 Monate Vorlauf,
ne? Ja, genau. Also weil das ja auch aktuell sein soll, haben wir eine Webseite natürlich dazu, wo wir auch tatsächlich technischen Selbstdatenschutz da so ein bisschen, aber da sind wir erst dabei, die aufzubauen, also die wird erst zum 12., also wenn das Buch erscheint.
Welche Domain? Datenfresser.de?
Datenfresser.info.
Info.
.info, genau. Ja. Und da werden wir halt auch gucken, dass wir zumindest eine gewisse Zeit, also ein paar Monate, werden wir das sicherlich aktuell halten. Ja. Wir werden vor allen Dingen in Deutsch anbieten, denn viele How-Tos sind ja auf Englisch und da hat man manchmal, also zumindest bei der, also wenn man jetzt an meine Mama gedenkt, diese Generation, gibt es dann immer so einige dann Probleme.
Aber gibt es da dann offene Lizenzen? Weil gerade das sind ja so Dinge, da haben wir ja auch in den letzten Jahren öfters mal so bei Netzpolitik kleine How-Tos und so weiter geschrieben, aber irgendwie ist da was, da sollten wir mal mehr Open Educational Resources irgendwie schaffen, dass man halt auf Wissen von anderen aufbauen kann, dass nicht alle immer alles neu entwickeln.
Ja, wir werden auch nicht alles neu entwickeln. Wir werden verlinken natürlich auch. Aber wir wollen möglichst mal so ein bisschen zusammenstellen, dass man, ja, gerade wenn man nicht so viel Ahnung hat, natürlich erstmal sehen kann, was gibt es für was, welche Tools gibt es eigentlich für E-Mail-Verschlüsselung, was für Anonymizer gibt es denn eigentlich, was kann ich bei meinem Mobiltelefon vielleicht machen, was gibt es für Apps, so, das wollen wir eigentlich zusammenstellen, weniger alles neu und selber schreiben, das wäre nochmal ein eigenes Buchprojekt, das wir nicht machen werden.
Aber ihr seid insgesamt weniger dann auf quasi regulative
Überhaupt nicht eigentlich.
Also wir sind zum Teil natürlich auf regulative Erfordernisse eingegangen, wie zum Beispiel, dass es halt irgendwie durchaus aus meiner Sicht zum Beispiel ein Verbot geben sollte, datenbasierte Geschäftsmodelle auf den Daten von Minderjährigen zu fahren.
Also Profilierung von Kindern.
Und dass es da halt auf jeden Fall Bedürfnisse gibt. Wir sind auf den Datenbrief eingegangen natürlich. Und noch so ein, zwei Sachen in diese Richtung, aber jetzt sagen wir keine detaillierte Gesetzgebungsforderung. weil wir gehen einfach davon aus, dass am Ende werden solche Regulierungen halt auch einfach Ausdruck eines gesellschaftlichen Klimas sein.
Was eigentlich die Gesetzgeber schon immer sein sollte. Ja. Das sollte ja eigentlich ein kodifiziertes Recht immer sein, nämlich deswegen, abzubilden, was eine Gesellschaft möchte.
Und deswegen geht es uns eigentlich eben mehr darum, halt eben den an der Erformung des gesellschaftlichen Konsens, der sich jetzt so langsam herausbildet, teilzuhaben und damit zu wirken.
Und auch ein Gegengewicht zu bilden gegen die Eric Smiths und Zuckerbergs und die Post-Privacy-Spacken, einfach sozusagen diesen Konsens hin zu einer völligen Transparenz verschieben wollen und das auch noch als
Fortschritt verkaufen.
Als Fortschritt verkaufen. Ja. Also
das ist halt so eigentlich mehr der Fokus, also auch und einfach in dem Sinn auch praktikabler zu sein, als dass man nicht sagt, irgendwie, ihr müsst jetzt irgendwie für diesen oder jenen Gesetzesentwurf kämpfen, sondern einfach zu sagen, okay, werd dir erstmal selber klar, was du möchtest, was die Risiken sind, was die Nutzen sind und finde deine eigene Abwägung, eben halt digitale Mündigkeit
zu finden. Ich war eigentlich auch schon immer der Meinung, dass Verbraucher natürlich auch mit ihrem Portemonnaie entscheiden, ja, und eben heutzutage mit ihren Daten. Weswegen wir, glaube ich, als dritte ziemlich, also wird tatsächlich nur 3 oder 4 politische Forderungen so konkret drin, natürlich auch nochmal die Stiftung Datenschutz schon nochmal ansprechen, weil wir natürlich glauben, dass wenn der Staat eine Transparenz herstellt zwischen den verschiedenen Datenschutzerklärungen, allgemeinen Geschäftsbedingungen, rechtlichen Sachen, die in den sozialen Netzwerken festgelegt ist und eine Vergleichbarkeit herstellt, dass man dann natürlich auch die Möglichkeit hat, ein bisschen informierter zu entscheiden, also was in anderen Bereichen, was man so informed consent nennt. Und aber auch, dass der Staat damit eine gewisse Aktualität hat, denn wie wir gesehen haben, ist das ja mittlerweile immer so ein paar Monatsrhythmus, dass sich die Bedingungen ändern. Und man kommt ja manchmal selber nicht mehr hinterher bei den verschiedenen Accounts, die man hier unter hat, irgendwie zu checken, wie ist denn jetzt gerade wieder die aktuelle Datenschutzerklärung da und plups, steht schon wieder halt im Netz.
Huch. Ja.
Aber die eigene Datensparsamkeit oder zumindest die Datenmündigkeit, der sich mal zu überlegen, was man sinnvollerweise tut, herzustellen, dafür braucht man nicht in erster Linie einen Gesetzgeber. Also denke ich jedenfalls nicht.
Ja. Also, ja, das war ja ein schönes Schlusswort. Die Datenfresser ab 12. April im Handel kostet 16,95 und ja, könnt ihr an eure Eltern verschenken.
Ja. Und hat vorne einen großen gelben Pac-Man drauf.
Einen großen gelben Pac-Man. Ja. Habt ihr euch den ausgesucht? Oder?
Wir hatten
Mitbestimmungsrechte beim Titel und wir fanden den eigentlich am coolsten.
Okay, ja, warum nicht? Also ich finde, das passt auch ganz gut. So. Ja, ne? Ja, also S. Fischer Verlag gibt es in jedem Bahnhofskiosk.
Und wir kommen zur Republika.
Ja, am 15. um 15 Uhr.
Wer ist der Moderator?
Daniel.
Das ist aber schön, das freut mich ja ganz besonders.
Ah, ja, sehr schön.
Genau, er hatte auch kein Gegenargument, als ich meinte, ich komme auch zum Taz-Kongress und spreche da. Ja, also auch da gibt's was und ihr geht auf Tour. Lesetour?
Ja, nein, das ist nicht wirklich eine Lesetour, weil, also ich glaube aus so einem Buch, man könnte zwar schon, also zum Beispiel Science-Fiction-Kapitel durchaus auch vorlesen, aber es ist ja eher, dass wir das Buch vorstellen und darüber auch debattieren wollen. Hm. Ja, und da haben wir jetzt ein paar Termine, freuen wir uns eigentlich schon drauf.
Die gibt es auch dann auf datenfresser.info.
Genau, die stehen da sogar schon, ja, da sind wir schon mit fertig, wobei wir den Selbstdatenschutzteil noch nicht fertig haben, aber die Termine stehen schon teilweise drauf, ja.
Ja, und dann wünsche ich euch viel Erfolg, viel verkaufte Bücher.
Dankeschön.
Dankeschön.
Und ja, viel Spaß beim Lesen. Und ja, wenn es wem es gefallen hat, kann man auch flattern.
Also, oh, nee, kann man nicht.
Den Podcast.
Achso, den Podcast. Ja, genau.
Flattert mal den Podcast.
Habe ich mir ja bei Frank und Fefe abgehört, ne?
Das funktioniert tatsächlich.
Ja, also bei mir noch nicht, ne?
Ja, weil, guck mal, deine Podcast-Frequenz, die ist zu niedrig.
Ja, ich bin immer so faul. Also das ganze Equipment steht jetzt im Büro.
Ja, aber dabei redest du doch aber auch genug. Also es ist ja nur nicht so, dass du auf Mundi fallen bist.
Ja, aber immer wenn ich dann gerade fit werde, so, dann muss ich nach Hause oder sonst was.
Oh, jetzt aber, hast du mein Taschentuch?
Ich drücke auf die Stopptaste.
Ja, danke.
Tschüss. Tschüss.